Klimaklartext, der Podcast zur Klima- und Energiepolitik. Klar, verständlich, faktenbasiert.
Mit Professor Dr. Claudia Kempfert.
Wohlstand entsteht heute nicht mehr nur in Fabriken aus Stahl und Beton, sondern in Fabriken aus Daten und Algorithmen. Rechenleistung ist der neue Rohstoff und Rechenzentren sind die Raffinerien.
Es ist der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Dr. Carsten Wildberger von der CDU, der im Bundestag die Bedeutung von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz für den Wohlstand der Zukunft hier betont. Doch Rechenzentren und KI bringen nicht nur Arbeitserleichterung und Innovation, sie verbrauchen auch erhebliche Mengen Strom, Wasser und Fläche. Der KI-Boom und seine Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima, Klimakiller KI? Unser Thema in der neuen Folge Klimaklartext, der Podcast der Frankfurter Rundschau zur Energie- und Klimapolitik mit Professor Dr. Claudia Kempfert. Ich bin Christine Lang, freie Klima- und Wirtschaftsjournalistin und freue mich, euch durch diesen Podcast zu begleiten. Hallo Frau Kempfert, schön, Sie wiederzusehen.
Ja, hallo, freue mich auch. Gutes Thema und freue mich auch, hier zu sein.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass bald fast was Besonderes ist, dass wir uns hier so ganz wahrhaftig und echt gegenüber sitzen in einem Studio aus Holz, Kunststoff, was wirklich existiert. Die Welt dreht sich gerade ziemlich schnell, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Lassen Sie uns da auch direkt einsteigen. Haben Sie heute schon KI genutzt?
Ja, ich glaube, jeder nutzt wahrscheinlich auch indirekte KI. Ich bin jetzt auf dem Weg hier ins Studio mit der Bahn gekommen und musste da mehrfach nachfragen, weil irgendwelche Züge ausgefallen sind. Und da läuft im Hintergrund tatsächlich auch KI. Also man staunt, wo überall KI ja auch schon im Einsatz ist, selbst irgendwelche Abfragen, die man tätigt. Überall läuft KI im Hintergrund. Insofern kann ich sagen, ja, ich glaube sogar mehrfach. Ich habe auch nach dem Wetter geguckt, wahrscheinlich läuft da auch im Hintergrund KI. Also insofern ja. Und ich denke, wie jeder oder jede von uns.
Aber mehr so im Hintergrund. Oder haben Sie heute ganz aktiv schon ChatGPT oder eine andere Plattform genutzt?
Nein, das tue ich im Alltag bisher noch nicht. Also ich komme aus einer anderen Generation und kenne zwar auch Suchanfragen, die man im Internet tätigt, um Dinge zu finden oder zu erleichtern oder auch zu vergleichen, solche Sachen. Aber ich bin keine aktive KI-Nutzerin jetzt im Alltag, obwohl ich da auch im Freundeskreis ganz unterschiedliche Geschichten höre. Neulich hat mir eine Freundin erzählt, dass sie mit KI ihren Urlaub geplant hat. So, das ist alles neu für mich, da bin ich noch nicht in dem Modus. Also insofern bin ich da noch eine alte Generation und nutze KI beruflich ab und zu, aber privat selten. So gut wie nie. Außer, dass man es indirekt irgendwie hat.
Spannend. Mal sehen, ob wir jetzt, falls wir in ein paar Jahren nochmal sprechen, ob sich das dann angepasst oder nochmal geändert
hier,
hat.
Da sitzen hier Avatare, und die so aussehen wie wir und sprechen irgendwas. Ja, genau.
KI scheint ja aus unserem Alltag gerade kaum noch wegzudenken. Es gibt aber auch Dinge, die ohne KI getan werden. Zum Beispiel der Klimanewsletter der Frankfurter Rundschau. Der wird noch echt geschrieben und gut recherchiert. Der Newsletter erscheint immer freitags und ihr könnt ihn ganz unkompliziert auf www.fr.de/klima abrufen und euch dafür anmelden. Ja, und weil KI mittlerweile fast überall zum Einsatz kommt, beschäftigt sich auch die Politik damit. Da war in den letzten Monaten einiges in Bewegung und wir hören mal kurz rein, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim G7-Gipfel gesagt hat.
Aber wir alle wissen, dass im Bereich der industriellen KI und bei der Transformation unserer Fertigungsindustrie noch viel mehr getan werden muss. Die G7-Staaten müssen den Wettlauf um die Einführung und Nutzung von KI gewinnen. Dafür kommt es vor allem auf die Anwendung an. Anwendung, Anwendung und nochmals Anwendung. Wir als Europäische Union haben, wie Sie wissen, kürzlich das Paket zur technologischen Souveränität vorgestellt, um KI-Innovationen in Europa voranzutreiben. Wir wollen unsere eigene KI-Zukunft gestalten. Nicht in Isolation, und das ist sehr wichtig, sondern gemeinsam mit unseren vertrauenswürdigen Partnern.
Ja, Anwendung, Anwendung, Anwendung wird hier betont. Nutzen Sie eigentlich KI auch bei sich im Institut für die Wissenschaft? Also privat, haben Sie jetzt gesagt, sind Sie eher sozusagen zurückhaltend. Wie sieht das aus in der wissenschaftlichen Arbeit?
Also in der wissenschaftlichen Arbeit spielt KI zunehmend eine Rolle, gerade in der Energie- und Klimaforschung. Da geht es ja um große Datenmengen, also Big Data, wo KI helfen kann. Large Language Models auch zur Herstellung von Prognosen oder insgesamt auch Modellierung Anwendungen, Szenarien. Da wird KI zunehmend eine Rolle spielen. Und die Modellierer nutzen das schon. Und es wird auch jetzt zum Beispiel große Wetterdaten, wenn man die integrieren muss, auch in die Klimamodellierung viele Vorteile haben. Insofern, ja, in der Wissenschaft wird KI genutzt, aber das ist kein Ersatz für Wissenschaft. Es ist nur ein Hilfsmittel, was sehr vorsichtig angewendet werden muss, weil KI kann immer Fehler machen. Und da ist die Verantwortung in der Wissenschaft, auch in der einzelnen Anwendung, dass da nicht einfach drauf blind vertraut wird, sondern man muss auch abwarten, wie sich das alles entwickelt, welche Modelle tatsächlich Sinn machen und wie man es am besten integriert.
Gerade diese Anwendung, wir haben es gerade gehört, wurde auf dem G7-Gipfel besonders betont. Und es gibt dieses Bild, wie die Staats- und Regierungschefs da zusammensitzen mit den Tech-Größen, also AI-Chef Sam Altman, Dario Amodei von Anthropic. Alle sitzen sie an einem Tisch. Was war so Ihr Eindruck, als Sie dieses Bild gesehen haben?
Ja, ein sehr beeindruckendes Bild, finde ich. Die Macht verschiebt sich da tatsächlich in Richtung Tech-Konzerne. Und dass die da mit am Tisch sitzen, ist ja schon sehr auffällig. Und selbst der Papst hat ja das Thema KI auch angewendet oder zum Beispiel genommen, dass wir uns mehr auf Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und auch Vorsicht im Umgang mit KI angemahnt. Und das zeigt ja, dass einerseits wir haben eine Machtverschiebung auch in Richtung dieser Tech-Konzerne. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gesellschaftlich eine große Verantwortung, wie wir damit umgehen, dass KI nicht ausgenutzt wird und auch nicht als Ersatz für menschliche Aktivitäten gesehen wird und da diese Machtausübung oder Machtausnutzung nicht stattfindet. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Und das habe ich auch gedacht, als ich das Bild gesehen habe und dachte, muss man so ein bisschen aufpassen. Denn der Papst warnt zu Recht, finde ich, und dass er das Thema genutzt hat. Oder überhaupt das Aufruf zeigt ja, wie die Wichtigkeit auch im Umgang auch von Religion mit diesen Themen. Und das muss man auch sehr ernst nehmen.
Gerade wenn es um Macht geht und so Einfluss, hat ja die EU da auch nochmal ein eigenes Interesse, dass die Server und die Rechenzentren auch in der EU liegen. Also von der Leyen hat betont, Europa will seine eigene KI-Zukunft. Und deswegen bewegt sich da politisch auch gerade recht viel in dieser Richtung. Und da geht es ja vor allem immer um zwei Themen. Das eine ist Regulierung, das andere ist Infrastruktur. Also Regulierung haben wir jetzt gerade letzte Woche gesehen. Da hat die EU-Kommission den digitalen Omnibus-Paket verabschiedet, in dem es darum geht, dass nicht einvernehmliche intime Bilder, die mit KI-Hilfe erstellt würden, dass das verboten ist. So, das ist so dieser ganze Block Regulierung. Und dann ist aber Infrastruktur sozusagen näher an dem Thema, was wir jetzt auch heute haben, wo es wirklich um den Ausbau der Rechenzentren geht. Mhm. Anfang Juni hat auch da die EU-Kommission einen Entwurf zum Beispiel vom Cloud and AI Development Act vorgestellt, in dem festgehalten ist, dass die EU bis 2030 seine Rechenzentrumskapazität verdreifachen will. Im April gab es eine Debatte im Bundestag, die in die ähnliche Richtung geht. Da ist betont worden, dass die Bundesregierung die Rechenzentrumskapazität in Deutschland in den nächsten 5 Jahren auch mindestens verdoppeln möchte. Und durch diesen ganzen Ausbau steigt ja auch der Druck, die ökologischen Folgen ernster zu nehmen und die Folgen, die das für die Umwelt hat. Und worum es dabei genau geht, dazu haben wir eine kleine Zusammenfassung, die wir euch hier zeigen.
Ob Mail abrufen, online überweisen oder ein Video streamen. Hinter solchen alltäglichen Handgriffen am Bildschirm stecken Rechenzentren. Große Hallen voller vernetzter Computer, in denen die digitalen Prozesse im Hintergrund ablaufen. Mit dem Vormarsch der künstlichen Intelligenz steigt der Bedarf an Rechenleistung stark an. In Deutschland laufen bereits über 2000 Rechenzentren mit rund 3 Gigawatt Gesamtleistung. Laut Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung soll sich diese Leistung bis 2030 verdoppeln. Der Energiehunger ist enorm. Aktuell verbrauchen die deutschen Rechenzentren etwa 20 Terawattstunden Strom pro Jahr, rund 4% des Bruttostromverbrauchs. Das entspricht ungefähr dem jährlichen Stromverbrauch von rund 5 bis 6 Millionen Haushalten. Bis 2037 könnte dieser Anteil laut Bundesnetzagentur auf etwa 10% steigen. Auch Wasser spielt eine zentrale Rolle, denn die Anlagen müssen gekühlt werden. Als Google nahe Berlin ein großes Rechenzentrum bauen wollte, untersagte der Wasserverband das Vorhaben wegen regionaler Wasserknappheit. Die Anlage hätte jährlich rund 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser benötigt. Das entspricht dem Trinkwasserverbrauch von rund 30.000 Menschen in Deutschland. Manche Betreiber setzen inzwischen auf alternative Methoden wie die Ölkühlung von Chips, um Wasser zu sparen. Anfang Juni bestätigt ein Bericht der Universität der Vereinten Nationen die Klima- und Umweltfolgen. Große KI-Systeme verbrauchen viel Strom und Wasser, treiben die CO2-Emissionen nach oben und verschärfen Flächenkonflikte. Eine Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace kommt zu ähnlichen Schlüssen. Die Organisation warnt, KI frisst Strom, Wasser und Ressourcen und gefährdet damit die Energiewende. Bleibt die Frage, können erneuerbare Energien die Lösung für den stetigen Stromhunger der KI sein?
Ja, große Umwelt-, große Klimafragen und genau das ein Grund, hier bei Klimaklartext einmal gemeinsam genauer drauf zu schauen. Und lassen Sie uns doch mit dem Thema Wasser einmal starten. Wasser ist ein Thema, wenn es um KI geht, aber wo genau eigentlich? Also wofür wird das Wasser gebraucht bei der Kühlung genau und was ist dabei das Problem?
Ja, also Rechenzentren produzieren ja jede Menge Abwärme und deswegen muss es gekühlt werden. Und da ist der Wasserverbrauch dann zentral, um diese Chips, um überhaupt die ganzen Anlagen zu kühlen. Jeder kennt das vielleicht noch von früher, wenn man da so einen Computer noch zu Hause stehen hatte, da gab es immer hinten so einen Kühlventilator, weil die sonst erhitzen und das muss gekühlt werden. Und deswegen ist der Wasserbedarf da elementar, neben dem Standort, wo man ja auch Flächen bereitstellen muss, und dem Strom, welcher ja auch hergestellt werden muss und dann bereitgestellt werden muss. Also insofern, das sind ja keine kleinen Mengen, aber die Kühlung ist sehr wichtig. Deswegen überlegt man ja auch oder gibt die Vorgabe, dass die Abwärme, die dort produziert wird, genutzt wird oder auch weiter genutzt wird, um dann keine Verschwendung zu haben.
Jetzt diese Ventilatoren, das ist ja eine Art Luftkühlung sozusagen, was Sie gerade erwähnt haben. Genau, parallel gibt es diese Kühlung mit Wasser. Jetzt haben wir gerade im Einspieler gehört, es gab diesen Fall, dass Google in einer Region, die schon mit Wassermangel kämpft, noch ein zusätzliches Rechenzentrum bauen wollte und da sozusagen dann nicht das Go bekommen hat. Parallel, haben wir auch gerade im Einspieler gehört, gibt es aber wohl neuere Methoden, auch mit sehr wassersparend sozusagen zu kühlen. Also ist jetzt Wasser tatsächlich ein Problem oder ist es das eigentlich nicht?
Also bei der Standortwahl muss ganz genau hingeschaut werden, ob tatsächlich Wasserknappheit da ist. Also insofern würde ich nicht sagen, ein Problem, aber man muss im Vorhinein genau hinschauen, gibt es ausreichend Wasser in der Region oder die Trockenheit, die wir in Berlin haben oder um Berlin auch herum, ist ein großes Problem für viele Industriebereiche und da gehören dann die Rechenzentren auch dazu. Deswegen ist die Standortwahl so wichtig. Aber wenn es dort keine Wasserknappheit gibt, ausreichend Wasser zur Verfügung steht, dann ist es ein Industriebereich wie andere auch, die auch Wasser benötigen für manche Produktionsprozesse und das muss dann bei der Standortwahl mit berücksichtigt werden und auch, ob es ausreichend Strom, also ob das Netz da so zur Verfügung steht und auch, ob die Abwärme genutzt werden kann. Das sind die wichtigen Komponenten, die im Vorhinein geklärt werden müssen und das entscheidet sich eigentlich ganz am Anfang bei der Standortwahl.
Ja, dann lassen wir uns direkt übergehen zum Thema Strom. Also da ist ja der wichtige Faktor, dass nicht die eigene Stromrechnung steigt, ne? Also der Stromverbrauch findet ja in Rechenzentren statt und nicht jetzt im eigenen Handy oder im eigenen Computer. Ich denke mal, wenn jetzt bei jedem die Stromrechnung bei jeder KI-Nutzung steigen würde, sähe die Nutzung ganz anders aus. Mhm. Sind die Rechenzentren im Hintergrund? Kann man da sagen, wie viel so eine KI-Suche, wie viel Strom die verbraucht?
Also genau kann man jetzt nicht pro Suche etwas angeben, weil es immer davon abhängt, was man wirklich macht. Ob man jetzt ein Bild generieren lässt oder ob man eine einfache Suche hat, die nicht so viel Strom verbraucht. Aber wenn jeder das transparent sehen würde, was es tatsächlich an Strom oder Wasser oder auch an Ressourcen verbrauchen würde, würde man diese, ich sag mal jetzt, Rumdaddelei vielleicht auch lassen und da irgendwelche lustigen Bilder generieren. Das macht vielleicht Spaß, aber es kostet letztendlich auch Ressourcen. Also insofern wäre die Transparenz da schon wichtig, dass jeder auch sieht, so jetzt verbrauche ich so und so viel. Aber man weiß nicht genau pro Suche, wie viel das ist, sondern man weiß, wie es ein Rechenzentrum an Strom verbraucht. Und weil wir 2000 Rechenzentren in Deutschland haben, wissen wir auch, das sind die 3 Gigawatt oder die 25 Terawattstunden, die oder 20 bis 25 Terawattstunden, die jetzt schon verbraucht werden. Also das können wir messen. Aber je mehr jetzt unnötig auch beispielsweise einfach nur unnötige Anwendungen stattfinden, nicht die zentralen, wo es ja wirklich auch Sinn macht im Bereich der Industrie oder Medizin oder Wissenschaft oder andere, wo man wirklich da auch eine Legitimation hat, finde ich, für KI. Jetzt jenseits dessen dann einfach auch unnötige Anfragen kommen, die dann den Stromverbrauch nach oben treiben. Das ist problematisch aus meiner Sicht. Also insofern wäre so ein Preisschild da dran oder so ein Ressourcenschild da dran gar nicht so schlecht, dass jeder weiß, was verbrauche ich hier jetzt eigentlich gerade.
Sie haben jetzt gerade die Terawattstunden genannt. Carsten Wildberger, Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, spricht von 4% des Bruttostromverbrauchs in Deutschland.
Ja, das kommt auch ungefähr hin. Diese 25 Terawattstunden sind ungefähr 4% des Stromverbrauchs.
Ja, egal ob jetzt Terawattstunden oder die 4%, das ist irgendwie recht abstrakt. Können Sie das einmal einordnen, also jetzt im Vergleich zur Stahlindustrie, Landwirtschaft, also anderen sozusagen wirtschaftlichen Branchen? Sind das jetzt, ist das viel? Ist das ein großer Stromverbrauch oder eigentlich irgendwie vertretbar?
Es ist schon viel. Also wenn man es vergleicht mit der Stahlindustrie, die ist ja auch recht stromintensiv, obwohl man bei Stahlindustrie auch immer noch sagen muss, die verbrauchen auch Gas und Koks und Kohle und Prozesswärme, da kommt noch einiges hinzu. Aber wenn man es da vergleicht, ist das schon sehr stromintensiv. Und je mehr wir jetzt brauchen oder je mehr KI im Einsatz ist oder noch mehr Rechenzentren aufgebaut werden, desto höher wird der Bedarf auch an der Stelle. Ich würde sagen, er ist im volkswirtschaftlichen Vergleich vertretbar, wie zum Beispiel Stahlindustrie, obwohl man es ein bisschen schwer vergleichen kann, aber es ist ein zunehmend ernstzunehmender Bereich, weil es ja auch darum geht bei der Stromversorgung, dass das Netz bereitgestellt wird, dass ausreichend Strom zur Verfügung steht, dass Wasser und Flächen und so weiter alles da ist. Also insofern spielt der Strombedarf da jetzt schon eine Rolle. Es ist nicht kritisch, aber man muss es im Blick haben und es ist ja eben so, dass mit KI jetzt nichts direkt produziert wird, außer indirekt. Bei der Stahlindustrie wissen wir, da wird ein Windrad produziert oder ein Fahrzeug oder etwas anderes. Und insofern ist das dann schon, würde ich sagen, ein relativ großer Bereich.
Also Sie sagen, man muss im Blick behalten, wie es sich weiterentwickelt. Und genau dazu, wie die Politik es sich wünscht, dass es sich weiterentwickelt, hat, ich habe ihn gerade erwähnt, Carsten Wildberger, Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, im Bundestag gesprochen. Das war schon im April, ist aber immer noch sehr aktuell. Es geht um die Rechenzentrumsstrategie und wir hören jetzt mal rein.
Wir wollen die Rechenzentrumskapazitäten bis 2030 mindestens verdoppeln. Das heißt auf über 6 Gigawatt in 3,5 Jahren. Und die Rechenleistung für künstliche Intelligenz vervierfachen. Dafür setzen wir auf 28 konkrete Maßnahmen in drei zentralen Handlungsfeldern. Erstens Energie und Nachhaltigkeit. Rechenzentren brauchen verlässlichen, bezahlbaren und möglichst klimafreundlichen Strom. Zudem setzen wir auf höchste Energieeffizienz. Und wir machen die Anforderungen an die Abwärmenutzung pragmatischer, besonders dort, wo keine Siedlungen in erreichbarer Nähe sind.
Ja, Abwärmenutzung, vor allem dort, wo keine Siedlungen in der Nähe sind. Ich meine, es klingt im ersten Moment nach einer Win-Win-Situation. Gleichzeitig ist jetzt Fernwärme auf dem Land bisher nicht der absolute Renner. Ist diese ganze Idee praktikabel, zu sagen, naja, da steht ein Rechenzentrum, aber die Energie können wir nutzen?
Ich halte es für sinnvoll, dass man die Abwärme nutzt, weil das erhöht ja die Effizienz enorm. Anstelle jetzt einfach Abwärme irgendwo verschwenden zu lassen oder gar nicht zu nutzen, halte ich es für sinnvoll. Aber deswegen muss man genau gucken, wo ist jetzt der Standort für ein Rechenzentrum. Weil wenn die Abwärme nicht genutzt werden kann, weil da gar kein Bedarf ist, keine Industrie in der Nähe oder andere Großabnehmer, die das nutzen könnten, dann ist es schon kritisch. Deswegen ist ja die Standortwahl ganz zu Anfang so zentral, habe ich da ausreichend Fläche, habe ich ausreichend Abnahme. Aber die Abwärme zu nutzen, halte ich für sinnvoll und deswegen sollte man da auch nichts aufweichen, sondern das auch wirklich zur Verpflichtung machen. Das hatte man ja auch ursprünglich so fest auch im Blick. Jetzt will man es ja ein bisschen aufweichen und das ist problematisch.
Ja, genau, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also es wirkt ein bisschen wie ein leeres Versprechen, einerseits die Abwärme jetzt zu betonen, wo es um die Rechenzentrumsstrategie geht und gleichzeitig gab es ja schon die Diskussion um die Energieeffizienznovelle 2026 und da sollten verbindliche Vorgaben zur Nutzung der Abwärme wegfallen, richtig?
Ja, es soll zumindest aufgeweicht werden. Also man hat ja da so einen Power Usage Effectiveness Faktor, PUE, der genannt wurde. Je höher ist, also je näher er an 1 ist oder wenn er 1 ist, wird die gesamte Abwärme genutzt. Wenn er darüber ist, dann verschwendet irgendwo die Energie. Also es ist weniger energieeffizient. Und da hatte man sich so Zeiten vorgenommen, 2 Jahre, jetzt will man das auf 4 Jahre. Jahre erhöhen, dass man den Unternehmen oder die Rechenzentrumsbetreiber mehr Möglichkeiten gibt, das noch herauszufinden oder auch viele Ausnahmen zu generieren oder diese Effizienzstandards einfach abzuschwächen. Und das ist problematisch. Das sollte man nicht tun. Also die Effektivität, also die Effizienz, auch die Nutzung von Abwärme sollte verpflichtend auch drin bleiben. Man sollte es auch nicht abschwächen. Im Gegenteil, man sollte es eher als verpflichtende Auflage machen. Denn man muss genau schauen, wo soll jetzt das Rechenzentrum hin? Ist da ausreichend, sind die Kapazitäten da und kann die Abwärme auch genutzt werden? Und die Effektivität, also die Effizienz ist hier sehr zentral, gerade weil ja so viel Strom oder auch Energie verbraucht wird.
Jetzt heißt immer, selbst wenn die Effizienz gesteigert wird und selbst wenn das alles total sozusagen gut genutzt wird, dann gibt es sogenannte Rebound-Effekte. Was ist mit diesen Rebound-Effekten genau gemeint?
Ja, Rebound-Effekte bedeutet, dass man einerseits effizienter wird, am Ende aber doch wieder mehr Strom oder Energie verbraucht. Ein Beispiel, was ich an der Stelle mal erwähne, ist der Kühlschrank. Ich kaufe mir einen neuen, der ist super A++++, also der ist ganz energieeffizient und den alten stelle ich in den Keller und kühle da irgendwie 3 Milchtüten oder sowas und dann am Ende verbrauche ich mehr Strom, obwohl ich mir einen energieeffizienten Kühlschrank gekauft habe. So ähnlich ist das hier auch. Einerseits ist man energieeffizient, man macht alles bei der Kühlung und versucht auch da die Abwärme zu nutzen. Auf der anderen Seite wird dann doch wieder mehr verschwendet. Also einerseits durch die hohen Anwendungen, aber andererseits auch, weil man dann die Effektivität nicht so umsetzt. Und das ist am Ende dann führt dazu, dass noch mehr Energie gebraucht wird, verbraucht wird und das ist ein sogenannter Rebound-Effekt und der passiert ja dann leider, wenn man das aufweicht.
Ähnlich auch wie bei Autos, die weniger Benzin verbrauchen. Richtig. Oder so, ne, mit dem man dann immer weiter fährt und so. Genau. Wäre es sozusagen in dem Fall, das Rechenzentrum braucht weniger Strom, aber wir nutzen dann mit gutem Gewissen immer mehr KI alle.
Ja, genau. Und oder beim Auto ist es auch so, das wird immer effizienter. Es stimmt auch, aber dann wird es am Ende größer und schwerer und dann wird es auch aufgefressen und am Ende verbrauchen wir noch mehr Energie, obwohl wir effizientere Fahrzeuge haben. Also insofern ist das ähnlich zu vergleichen. Und ja, Rebound-Effekte muss man schon sehr ernst nehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Effizienzmaßnahmen umsetzen innerhalb des Kreislaufs dieses Rechenzentrums durch die Abwärmenutzung oder auch die Kühlmethoden, die man nutzt. Da gibt es ja auch verschiedene Optionen und andererseits auch, indem wir uns überlegen, wo brauchen wir wirklich KI, wie sichtbar machen wir das, welche Kostenschilder hängen wir da auch dran, der Folgekosten, die man ja auch sichtbarer machen könnte über Preisinformationen, um eben diese Verschwendung zu vermeiden, um wirklich effizient zu bleiben.
Das Thema Stromverbrauch war auch Thema bei dieser Bundestagsdebatte. Sonja Lemke von der Linksfraktion hat sich dazu geäußert und auch da hören wir einmal kurz rein.
Und was machen die Rechenzentrenbetreiber, wenn es keinen Strom mehr gibt? In den USA werden gerade Atomkraftwerke geplant oder Gasturbinen illegal betrieben. Und auch in Frankfurt gibt es nun Pläne, neben dem Rechenzentrum direkt ein Gaskraftwerk dafür zu bauen. Rechenzentren sind nicht nachhaltig. Sie sind der letzte Strohhalm der fossilen Industrie. Sie stecken unseren Planeten weiter in Brand und das können wir nicht zulassen.
Klare Worte hier von Sonja Lemke und sie macht ja auch einen Punkt. Also Exxon will ein neues Gaskraftwerk nur für die Versorgung von Rechenzentren bauen. Microsoft plant, ein stillgelegtes Atomkraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Kann man also sagen, KI geht Hand in Hand mit fossiler Energie?
Nein, muss es nicht. Und das ist auch der genau falsche Weg, weil Rechenzentren und KI kann wunderbar Hand in Hand gehen mit erneuerbaren Energien. Solarenergie mit Batterien beispielsweise, Windenergie oder andere erneuerbare Energien, die zum Einsatz kommen, das sollte eigentlich der Business Case sein. Also, dass man jetzt neue Gaskraftwerke installiert, ist der völlig falsche Weg, ist auch ein fossiler Gas-Lock-in, den wir überhaupt nicht brauchen. Gerade in den Zeiten, wo wir sehen, wie abhängig wir sind von fossiler Energie und dass das in Zeiten fossiler Energiekrisen noch mehr Probleme mit sich bringt, sehen wir ja jetzt. Und Atomkraft ist wahnsinnig teuer, birgt Risiken, die wir ja auch kennen. Und jetzt zum Beispiel in Zeiten des Klimawandels sind zahlreiche Atomkraftwerke gar nicht am Netz, weil bei der Hitze das Kühlwasser fehlt. Also da gibt es so viele Komponenten, die gegen Atomenergie auch spricht. Und aber insgesamt so viel mehr für erneuerbare Energien, dass ich das schon verstehe, dass die fossilen Lobbyisten und die nuklearen Lobbyisten das gerne so wollen oder sich das auch so wünschen. Aber das muss dann auch bezahlt werden. Dann würde der Strompreis massiv nach oben gehen oder wir müssen Subventionen bezahlen. Und das können wir ja nicht wollen. Also entweder wir machen ein Preisschild an jede KI-Nutzung und dann preist man auch die Warenkosten ein, inklusive aller externen Kosten, die wir da produzieren und dann auch der hohe Strompreis. Oder viel besser, wir nutzen erneuerbare Energien, Solarenergie mit Batterien ist unschlagbar billig und dann können die Rechenzentren darauf auch bauen. Das passiert zum Beispiel auch in Kalifornien und das funktioniert. Oder in Kombination mit erneuerbaren Energien und die sind ja nachweislich billiger. Das heißt nicht, dass wir unendlich viel Strom jetzt verbrauchen sollten für KI, aber es würde es nachhaltiger gestalten und auch deutlich preiswerter.
Ja, aber das ist ja genau die Frage. Also kann der Ausbau der erneuerbaren Energien groß genug sein, um diesen Stromhunger der KI zu stillen?
Rein theoretisch schon. Also wenn wir Solarenergie angucken, sind sehr billig die Solaranlagen. Jetzt sprechen wir über 4% des Stroms. Wir stellen ja schon 60% unseres Stroms mit erneuerbaren Energien her. Wenn da jetzt noch 4% dazukommen, ist das durchaus machbar. Oder sogar 8%, was ja jetzt hier im Gespräch war, ist es machbar. Aber da brauchen wir ein Ausbautempo, mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn wir jetzt neue Gaskraftwerke daneben stellen oder sogar, ich meine, in Deutschland ist ja Atomenergie keine Lösung, aber noch Atomkraftwerke, dann ist das wahnsinnig teuer und das macht überhaupt gar keinen Sinn und sollte auch nicht so umgesetzt werden. Also da würde ich mir Pragmatismus an der Stelle wünschen und ökonomischen Sachverstand, die KI zu verbinden mit erneuerbaren Energien. Das ist das einzig Logische, was man machen sollte und auch das Ökonomischste und auch das Nachhaltigste und das Effektivste. Aber an erster Stelle muss immer auch die Effizienz stehen, das Sparen, nicht unendlich viel KI, aber auf der anderen Seite können wir es decken mit erneuerbaren Energien und das wäre auch deutlich nachhaltiger.
Jetzt das ökonomische Argument ist eine, andererseits erneuerbare Energien brauchen ja auch Ressourcen, brauchen auch Fläche. Also ist es sozusagen auch sinnvoll zu sagen, wir bauen so stark die Erneuerbaren aus, dass wir diesen KI-Hunger stillen, obwohl wir dafür neue Ressourcen auch wieder aufbringen müssen, um diesen zusätzlichen Stromverbrauch auch noch zu decken. Also man würde ja eigentlich davon ausgehen, der Stromverbrauch sinkt immer weiter in Deutschland, weil wir immer effizienter mit allem Möglichen werden und dass den wenigeren Stromverbrauch können wir dann mit Erneuerbaren decken. Jetzt sieht das mit der ganzen KI-Boom, mit der KI-Welle nicht direkt danach aus?
Also grundsätzlich wird der Strombedarf steigen. Das wissen wir schon, weil wir mehr Wärmepumpen nutzen werden, weil wir Elektromobilität nutzen werden. Und das heißt, Strombedarf steigt. Insgesamt sinkt der Primärenergiebedarf, weil wir effizienter werden. Also ein Verbrennerfahrzeug ist effizienter, aber auch eine Wärmepumpe als eine Gasheizung beispielsweise. Also da wissen wir, der Strombedarf steigt. Die Frage ist nun, wie stark steigt er? Und da sind die 4% durchaus möglich, das auch mit erneuerbaren Energien abzudecken. Also da ist jetzt nicht so viel mehr an Strombedarf da. Es sei denn, es wird immer, immer mehr. Also wenn wir in Richtung 8% oder 10% ist das schon eine Menge, aber auch darstellbar mit erneuerbaren Energien, obwohl wir mehr Fläche ja auch brauchen oder die Solarenergie auch importieren müssen und wieder abhängig sind auch von chinesischen Anbietern. Das muss man alles im Hinterkopf haben, keine Frage. Aber grundsätzlich würde ich da jetzt keine Probleme sehen, die erneuerbaren Energien auszubauen oder für die Rechenzentren erneuerbare Energien zu nutzen, Solarenergie, Windenergie, Speicherkapazitäten, Batteriespeicher beispielsweise, das funktioniert und das sollte auch das Mittel erster Wahl sein. Also jetzt keine neuen Gaskraftwerke bauen. Atomkraft ist ja zum Glück in Deutschland nicht mehr im Einsatz und deswegen macht es durchaus Sinn, das mit erneuerbaren Energien zu machen.
Zur Atomkraft haben wir auch eine Folge aufgenommen, ja, auf die ich gerne an die Stelle einmal verweise. Ich glaube, es war Folge 7, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, Sie sagen jetzt, mit erneuerbaren Energien lässt sich alles regeln. Ich würde sagen, eine gewisse Herausforderung liegt da ja schon trotzdem drin. Egal, wie man es jetzt sozusagen direkt bewertet, gibt es auf jeden Fall in der künstlichen Intelligenz auch eine Chance für die Energiewende. Und das Fraunhofer Institut hat 2019 schon eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Künstliche Intelligenz für die integrierte Energiewende, in dem der darauf hingewiesen wird, KI kann helfen, um Cyberattacken auf Stromnetze zu verhindern, Schutz von kritischer Infrastruktur hier als Stichwort, aber auch um Daten besser zu verknüpfen, die für die Energieerzeugung notwendig sind. So, das wurde schon 2019 sozusagen aufgeschrieben. Jetzt sind wir einige Jahre später. Wie sieht es aktuell gerade aus? Wo kann KI eine Chance für die Energiewende sein?
Ja, das würde ich genauso sehen, dass gerade in der Anwendung von KI für die Energiewende riesige Chancen sind. Einerseits bei dem Energie- und Lastmanagement, wo es ja darum geht, auch in Echtzeit Informationen variabler erneuerbare Energien zu kombinieren mit der Nachfrage. Das ist ja durchaus dann möglich. Und da bietet es enorme Chancen auch für die Effizienz. Das heißt, man geht auch da davon aus, dass der Strombedarf nicht so stark steigen muss, weil wir hier die KI nutzen können und das effizient im Einsatz ist. Also das ist eine riesige Chance für die Energiewende und auf der anderen Seite ja auch mit der, in der Kombination mit erneuerbaren Energien, dass man es abgleicht und dann auch Speicher integriert und die KI auch dafür nutzen kann, sodass die Energiesystemkosten massiv sinken können. Das ist die gute Nachricht an der Chance, aber in der Tat gehen wir von dann eher steigenden Strombedarf aus, obwohl es auch da Studien gibt, die zeigen, dass es nicht so sein muss, weil auf der einen Seite die Effizienz so stark ist, dass der Strombedarf sinken kann, aber auf der anderen Seite haben wir einen Mehrbedarf ja an Strom durch die Nutzung von KI, sodass sich das vielleicht ausbalanciert. Manche Studien sagen, es kann sogar sinken. Ich denke, es würde eher steigen, auch wenn auch nicht so stark, wie wir es gerade gesagt haben in der Summe, weil sich das dann wieder etwas ausgleichen kann. Also insofern haben wir da Chancen durch die effiziente Nutzung. Aber insgesamt ist ja auch die KI, wenn man sie ausbaut oder die Rechenzentren, ja auch eine Wertschöpfung im Land, ganz abgesehen davon, dass wir die Daten hier haben und nicht irgendwo auf fremden Servern, wo wir nicht drauf zugreifen können. Auch das ist ja eine große Chance, die man zumindest mit im Hinterkopf haben sollte.
Effiziente Nutzung, sagen Sie, das geht ja schon in die Richtung von einem konstruktiven Blick auf künstliche Intelligenz. Also so diese große Frage, wie können wir, ja, was könnten Lösungsansätze sein, mit diesem Dilemma umzugehen, dass künstliche Intelligenz nun mal jetzt da ist, dass sie auch praktisch ist, dass sie im besten Fall Innovation fördern kann und gleichzeitig halt die Umweltauswirkungen hat, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und wie bei den meisten Themen, habe ich das Gefühl, gibt es darin so zwei Ebenen. Das eine ist das Politische und das andere ist das Individuelle. Also was geht die individuelle Nutzung an? Was sind politische Maßnahmen oder Rahmenbedingungen? Und beim individuellen Verhalten scheint es mir so ein bisschen, als sei KI-Nutzung in manchen Kreisen so das neue Fliegen. Also alle Menschen, die sich irgendwie versuchen, möglichst umweltbewusst zu verhalten, versuchen, weniger Fleisch zu essen, wenig zu fliegen, weniger Auto zu fahren und so. Und könnte man sozusagen da auch sagen, naja, wer sich umweltbewusst verhalten möchte, der sollte dann lieber das Lexikon nehmen, als ChatGPT zu fragen?
Also grundsätzlich gesehen kann KI ja für viele Anwendungen auch im privaten Umfeld sehr nützlich sein und viele nutzen es. Ich würde aber immer davon abraten, einfach nur willkürlich irgendwas damit zu machen. Also was wirklich sinnvoll ist, da macht es Sinn. Aber wir brauchen Effizienz, wir brauchen Transparenz, wir brauchen vielleicht auch ein Preisschild an jede KI-Nutzung oder zumindest die Folgeeffekte durch den Wasserbedarf, den Flächennutzung, der Strombedarf, der ja da ist. Das sollte auf jeden Fall bekannt sein. Insofern kann man da auch bei jeder KI-Nutzung sich fragen, muss ich das jetzt wirklich so machen oder kann ich es vielleicht auch anders machen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt auf Lexikon zurückgreifen müssen, aber man kann ja auch sehr effizient das nutzen und gleichzeitig gilt es aber, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass keiner ein schlechtes Gewissen haben muss. Entweder setzt man tatsächlich ein Preisschild dran, aber was ganz wichtig ist, dass die Effizienzstandards eingehalten werden, dass die Standortwahl nachhaltig und ökologisch ist und nicht im Konflikt steht zu Wassernutzung oder Landwirtschaft oder andere Komponenten und dass auch die gesamte, der Strombedarf dieses Rechenzentrums erneuerbar ist und nicht fossil oder atomar noch, das wäre grundfalsch. Also wenn diese Nachhaltigkeitsziele eingehalten werden und man Transparenz bekommt und die Rechenzentren auch diese Transparenz bereitstellen, kann man ja ähnlich wie bei anderen Konsumverhalten ja auch selber entscheiden, für was entscheide ich mich, jetzt nicht gegen KI-Nutzung, sondern die nachhaltige KI-Nutzung, die ist absolut sinnvoll und die geht aber auch nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn die Transparenz geschaffen wird.
Und wenn wir über dieses individuelle Verhalten in einem ersten Schritt sprechen, da gibt es eine ganz interessante Studie, die 2024 von Nature veröffentlicht wurde, von Wissenschaftlern von der University of California. Die Forscher haben sich nämlich angeschaut, wie viel CO2-Emissionen emittiert KI, um eine Seite Text zu schreiben oder auch ein Bild zu erstellen und wie viele Emissionen ein Mensch. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass KI deutlich weniger Emissionen oder Treibhausgase emittiert. Beim Schreiben einer Seite Text verursacht KI laut den Berechnungen etwa 130 bis 1500 Mal weniger CO2 als ein Mensch und bei der Erstellung eines Bildes sogar etwa 310 bis 2900 Mal weniger CO2. Wie ordnen Sie solche Studien ein, die sowas gegenüberstellen?
Naja, man muss es ein bisschen vorsichtig einordnen. Also es ist natürlich interessant, sich das anzuschauen, wie viel CO2-Emissionen entstehen da tatsächlich. Aber ich würde es vorsichtig eher sehen, denn natürlich kann es auch Sinn machen, dass ein Mensch einen Text schreibt. Die KI, gerade wenn auch Bilder generiert werden, wenn noch andere Anwendungen dahinter sind, produzieren ja auch wieder Emissionen, sodass ich es nicht direkt vergleichen würde. Denn auch ein Mensch kann relativ effizient sein. Und vor allen Dingen hat er die Verantwortung, auch vernünftige Texte zu schreiben. Die KI macht Fehler und da kann es dann sein, dass man den Text dann 15 Mal anfragen muss, weil da Fehler drin sind und am Ende hat man wieder mehr Emissionen. Also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig. Es ist spannend, theoretisch sich das anzugucken. Die Studie ist ja hochinteressant, aber auf der anderen Seite brauchen wir den Menschen schon noch auch, um nicht nur um Texte zu produzieren, sondern auch in der Verantwortung im vernünftigen Umgang mit der KI.
Ja, und es ist ja auch ein bisschen die Frage, was macht der Mensch in der Zeit, die er jetzt sozusagen gewonnen hat? Also fährt er die ganze Zeit mit dem Auto im Kreis, dann sehen die Emissionen natürlich ganz anders aus,
als wenn
er sich stattdessen hinlegt und ein Nickerchen macht.
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, ja, genau. Rebound-Effekt ist dann wieder, da.
Jetzt gibt es ja da, wo Rechenzentren gebaut werden, schon auch oft lokalen Protest dagegen. Und man hat ja mit der Energiewende eigentlich die Erfahrung gemacht, dass so Energiegenossenschaften eine totale Akzeptanz steigern in der Bevölkerung, weil Menschen direkt davon profitieren, die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Rechenzentren werden bisher von den ganz großen Akteuren gebaut, also sei es Google, sei es Microsoft, auch die Schwarzgruppe, also um Lidl und Kaufland sozusagen, die bauen auch Rechenzentren jetzt ein erstes in Brandenburg oder planen es. Gibt es da Bestrebungen von so Rechenzentrensgenossenschaften oder in irgendeiner Form diesen Bau der Rechenzentren zu demokratisieren?
Ja, die Diskussionen sind wieder da. Das ist da allerdings auch gar nicht neu. Es gab es schon in den 60er, 70er Jahren, wo man die Volks- und Raiffeisenbanken so genossenschaftliche Datenzentren gegründet haben. Und jetzt diskutiert man das wieder unter dem Stichwort Community Data Center, also dass man genossenschaftliche Datenzentren einrichtet. Hielte ich für sinnvoll. Ich bin ein Riesenfan der Genossenschaft im Energiebereich und auch Mitglied in vielen. Aber hier würde es auch Sinn machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Interesse daran auch groß wäre bei vielen Menschen. Und es wird jetzt diskutiert. Es gibt auch die Möglichkeiten, das zu schaffen. Und jeder, der da interessiert ist, dann einfach mal auch gucken, wo es vielleicht jetzt entsteht und wo man da mitmachen kann. Ich hielte das für sehr sinnvoll, weil das die Demokratie oder eher die KI demokratisiert. Und das ist absolut sinnvoll.
Kommt ja fast einem Abschlussplädoyer gleich. Ich würde trotzdem als Abschlussfrage gerne einmal Sie fragen, Klimakiller KI oder kann es eine nachhaltige KI geben?
Es kann eine nachhaltige KI geben, also da gibt es ein Entweder-Oder. So entweder man macht es wirklich nachhaltig und ökologisch mit den Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, mit der Standortwahl, dass kann nicht unnötig die Effizienzstandards verletzt werden, also dass die Abwärme genutzt wird, erneuerbare Energien genutzt werden und auch wirklich der Wasserverbrauch minimiert wird. Diese Dinge können stattfinden und dann kann es eine riesige Chance sein, auch um die Energiesystemkosten zu senken oder in vielen wissenschaftlichen Bereichen, wo es tatsächlich sinnvoll ist. Da würde ich sagen, kann eine nachhaltige KI geben, aber da sind ganz, ganz viele Voraussetzungen dahinter, so wie man es jetzt plant, einfach wild drauf los und ohne, dass man die Rahmenbedingungen wirklich festhört oder sogar noch aufweicht, das geht in die falsche Richtung.
Okay, wir behalten das weiter im Blick und beenden das Thema aber jetzt für uns an dieser Stelle und wechseln zu unserer Rubrik Klima-Top und Klima-Flop, mit der wir alle unsere Podcast-Folgen beenden. Und ich würde Sie einmal bitten, einzuordnen das Thema Wärmepumpenförderung. Das ist jetzt gerade einmal im Kopf ein ganz großer Shift. Wir lassen wirklich einmal die KI kurz zur Seite. Bisher können Menschen, die eine fossile Heizung gegen eine klimafreundliche ersetzen, bis zu 70% als staatlichen Zuschuss erhalten. Und jetzt gibt es Diskussionen im politischen Berlin, vor allem so im Rahmen von der ganzen Gebäudemodernisierungsgesetzdiskussion, ob man diese Wärmepumpenförderung anpasst und gut verdienende Haushalte weniger bekommen sollten. Würden Sie sagen, das ist ein Top, weil gut verdienende Haushalte haben genug Geld? Oder würden Sie sagen, eher ein Flop, weil dadurch werden eventuell weniger Wärmepumpen eingebaut?
Also grundsätzlich in Tendenz Richtung Top, weil es sinnvoll ist, dass man vor allen Dingen einkommensgestaffelt fördert. Niedrige Einkommensbezieher, mittlere Einkommensbezieher sollten eher gefördert werden. Hohe Einkommensbezieher können sich das ja sowieso leisten. Also insofern würde ich sagen, in Tendenz eher Top. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass weniger eingebaut wird, geht es wieder in Richtung Flop. Also das sollte nicht passieren. Insofern wäre ich aber, meine Tendenz geht in Richtung eher Top, weil wir brauchen ja die Wärmepumpen und wenn da jetzt auch speziell für Niedrigeinkommensbezieher mehr rausspringt oder mehr gefördert wird, das macht Sinn.
Und wir haben noch einen zweiten Klimatop, Klimaflop. Sikat Nuss aus Helmstadt-Bargen hat uns geschrieben und wir hören mal kurz rein, was er geschrieben hat.
Mich würde interessieren, ob es nicht klüger wäre, unsere bestehenden Kohlekraftwerke etwas länger, aber immer weniger laufen zu lassen, um die fast genauso klimaschädlichen LNG-Gaskraftwerke nicht bauen zu müssen. Vor allem, weil sich die Batteriespeicher sehr schnell immer weiterentwickeln, günstiger werden und wir in wenigen Jahren hier ökologisch und ökonomisch viel günstigere Alternativen haben werden.
Würden Sie hier zustimmen und sagen, LNG ist ein Flop? Oder würden Sie sagen, eigentlich ist LNG ein Top und hilft uns, die Kohlekraftwerke früher abzuschalten?
Nein, Sikat Nuss, erstmal danke auch für die Zuschrift, hat absolut recht, denn LNG ist ein Flop. Es verursacht ja nicht nur bei der Verbrennung CO2-Emissionen, sondern auch bei der Förderung, wo auch Methanleckagen auftreten können. Fracking ist extrem umweltschädlich. Es wird dann transportiert über die Weltmeere. Ein Großteil kommt ja aus den USA hierher. Das hat eine enorm schlechte Klimabilanz. Also ähnlich schlecht wie Kohle. Da hat Herr Nuss vollkommen recht. Aber die Antwort darf nicht sein, entweder LNG oder Kohle, sondern die Antwort muss sein, erneuerbare Energien. Denn die können wir ja schneller ausbauen und haben auch die Möglichkeit dazu, sie schneller auszubauen. Gerade was die Solarenergie angeht oder auch Windenergieanlagen, ist ja enorm viel in der Pipeline. Batteriespeicher, hat er auch recht, sind wahnsinnig hohe Mengen in der Pipeline. All das ins Netz zu lassen, schafft mehr Planungssicherheit, mehr Versorgungssicherheit. Und die Kraftwerke, die wir da in der Versorgungssicherheitsreserve haben, sind da. Die springen auch ab und zu noch ein, weil wir bei 60% erneuerbare Energien sind. Aber wir müssen in Richtung 100% kommen und da gilt es, das schneller auszubauen. Und dann können wir auf LNG verzichten und dann endlich auch auf Kohle verzichten. Ich weiß, wir sind noch nicht da, aber meine Tendenz ist eindeutig auch Flop. Kohle ist aber auch Flop. Nur erneuerbare Energien sind top.
Also ein Doppelflop an dieser Stelle. Das war die 9. Folge Klimaklartext, der Podcast der Frankfurter Rundschau zur Energie- und Klimapolitik. Vielen Dank, Frau Kempfert.
Danke ebenso, hat mich sehr gefreut.
Ja, ebenfalls. Wir haben einmal wirklich das ganze KI-Thema Umweltauswirkungen besprochen, einmal auf die Energiewende geschaut, besprochen, was das bedeutet für die Energiewende und auch, wie ich finde, einigermaßen konstruktive Lösungen diskutiert. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch, sehr.
Und wenn ihr ein Thema habt für unsere Rubrik Klimatop oder Klimaflop, dann schreibt uns gerne an podcast@klimaklartext.de. Wir verabschieden uns hiermit in die Sommerpause. Falls ihr euch währenddessen mit spannenden Klimathemen beschäftigen möchtet, dann soll euch sehr der Klima-Newsletter der Frankfurter Rundschau ans Herz gelegt. Er erscheint immer freitags und ihr könnt euch ganz unkompliziert auf www.fr.de/klima anmelden. Und falls ihr in der Sommerpause noch eine Folge Klimaklartext nachhören möchtet, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und auf den Seiten der Frankfurter Rundschau. Die wichtigsten Quellen dieser Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne auch anderen Menschen davon, empfehlt uns weiter, vor allem abonniert uns gern bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen von Klimaklartext und uns erfahren. Wir hören uns Ende September wieder. Ich bin Christine Lang. Bis dahin, macht's gut.
Klimaklartext, der Podcast zur Klima- und Energiepolitik. Klar, verständlich, faktenbasiert.
Mit Professor Dr. Claudia Kempfert.